Guten Abend und herzlich willkommen bei Links, Rechts, Mitte. Ein Söldnerführer überfällt das eigene Land, ruft zum Aufstand gegen die Führung auf, marschiert schwer bewaffnet auf die Hauptstadt zu und 200 Kilometer vor Moskau dreht er um und geht sogar straffrei davon. Das alles in Russland, der größten Atommacht der Erde. War das wirklich ein Putschversuch oder fallen wir auf ein abgekartetes Spiel herein? Wie gefährlich ist der vermeintliche Machtkampf um Moskau für uns im Westen? Und müssen wir angesichts der Alternativen sogar darauf hoffen, dass sich Wladimir Putin möglichst lang an der Macht hält? Der FPÖ-nahe Kommunikationsberater Heimo Lepuschitz hat die Ereignisse mit Staunen verfolgt und hält sie für brandgefährlich. Wir im Westen, sagt er, können nur hoffen, dass Putin weiter für Stabilität sorgt. Die Journalistin Susanne Scholl war lange Jahre ORF-Korrespondentin in Moskau und hatte schon länger mit einem Putsch gerechnet. Auch wenn der gestrige Versuch gescheitert ist, sieht sie den Anfang vom Ende Putins gekommen. Er kennt Russland und seine Nachfolgestaaten wohl so gut wie kaum ein anderer, der Osteuropa-Experte Alexander Dubovy. Er warnt, die Gefahr, die von Jewgeni Prigozhin ausgeht, ist noch lange nicht gebannt. Und ich begrüße den Politologen und Militärexperten Walter Feichtinger. Was das alles für den Krieg in der Ukraine bedeutet und warum sich Putin nicht mehr zur Gänze auf seine Armee verlassen kann, erklärt er uns gleich. Frau Scholl, wir haben es gehört, ein Söldnerführer überfällt das eigene Land, marschiert auf die Hauptstadt zu und dann dreht er einfach wieder um. Sie haben lange in Russland gelebt, kennen Land und Leute und die vielbeschworene russische Seele. Ich glaube, eins hieß Russland mit und ohne Seele, eins ihrer Bücher. Was ist denn das für ein Stück, das uns da gestern geboten wurde?
Naja, es hat ein bisschen erinnert an diesen Operettenputsch 1991, der aber als Folge den Zerfall der Sowjetunion hatte. Irgendwie haben wir damals, ich war damals in Moskau und wir haben damals auch irgendwie unseren Augen nicht getraut, das hat am ersten Tag alles wahnsinnig dramatisch ausgeschaut und am zweiten Tag war irgendwie alles vorbei.
Das war während Gorbatschow auf der Krim war auch.
Das war Gorbatschow auf der Krim, Jelzin auf dem Panzer und am dritten Tag sind wir alle fröhlich die ganze Gorki-Straße hinauf und hinunter spaziert und haben Eis gegessen. Also irgendwie hat das Ähnlichkeiten damit. Ich halte ja den Herrn Prigozhin nach wie vor, wenn er kann, für extrem gefährlich, aber einfach gefährlich für normale Menschen, die halt in der Ukraine leben. Warum der gerade jetzt geputscht hat, es gibt eine vage Erklärung, er sollte seine Söldner der Armeeführung unterstellen mit 1. Juli. Und das wollte er nicht. Und okay, aber das ist für mich auch keine Erklärung.
Aber das ist ja das, warum er sich in erster Linie eigentlich die ganze Zeit und auch, wenn man so will, gestern früh noch in erster Linie gegen Sergei Shoigu und gegen Gerasimov den Generalstabschef, weil er genau das nicht wollte.
Ja, aber auf der anderen
und sagt,
Seite...
Die sind unfähig und dann... wurde im Laufe des Tages auch von seinen Leuten und von ihm so von einem neuen Präsidenten. Also dann hat es irgendwie geswitcht und auch auf Putin. Kann man das jetzt sagen, war das ein Putschversuch, der gescheitert ist, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, es war so ein bisschen ein Operettenputschversuch. Aber Tatsache ist, dass er ja bisher als ganz enger Vertrauter von Putin galt. Und Putin hat nach einer kurzen Schrecksekunde sich hingestellt und von Dolchstoßlegende und Verrat um 1917 und was weiß ich, ist noch alles geredet über einen Mann, der in Russland nur Putins Koch genannt wird und der als absolut engster Vertrauter galt. Mhm. Und irgendwie ganz klar ist mir die Dynamik dieser Geschichte nach wie vor nicht.
Herr Dubovy, die Dynamik dieser Geschichte ist sehr wenigen Menschen klar, hat man den Eindruck, was jetzt eine Art Schaulaufen, oder bei Operettenputsch hat ja ein Problem, Operettenputsch sagt man erst später dazu, weil ja. Planen tut ja, glaube ich, niemand einen Operettenputsch. oder war man tatsächlich am Rande des Bürgerkriegs, wie gestern während des Tages doch viele auch ernsthafte Menschen gesagt haben, dass sich das in einen handfesten Bürgerkrieg auswachsen kann?
Also grundsätzlich standen wir gestern tatsächlich am Rande eines Bürgerkrieges in Russland. Und hier gilt eines zu sagen, dieser Putschversuch von Jewgeni Prigozhin war absehbar. Die meisten haben damit gerechnet, dass es erst im Herbst kommt, mit den großen russischen Niederlagen in der Ukraine. Es kam vorher, weil Prigozhin wohl Angst um sein Leben hatte, denn mit dem 1. Juli, wie bereits gesagt wurde, musste er die Führung über die Wagner-Truppe abgeben. Und vor diesem Hintergrund hat er nur noch wenig Zeit zu handeln. Denn sobald er die Führung abgegeben hätte, würde sein Leben nichts mehr zählen. Denn er hat sehr viele mächtige Feinde in Russland. Und es war
also
jetzt,
er braucht diese Truppe und sich auch als persönlichen Schutz.
Nicht nur als persönlichen Schutz, sondern mit dieser Truppe wird er zu einem wirksamen Instrument des Kremls. Der Kreml braucht ihn, weil seine Söldner gewisse Erfolge in der Ukraine vorweisen, im Gegensatz zu anderen russischen Truppen.
Aber jetzt hat er die Führung ja auch abgegeben.
Nun, jetzt ist die Situation eine andere. Angesichts dieser dramatischen Lage hat er wohl das Allerbeste für sich rausgeholt. Und wir sollten auch nicht vergessen, wir wissen so gut wie gar nichts über diesen Deal. Wir wissen nur drei Dinge. Prigozhin hat versprochen, nach Belarus zu gehen, in eine Art freiwilliges Exil. Prigozhin hat wohl zugesagt, dass Teile seiner Wagner-Truppe dem Verteidigungsministerium eingegliedert werden, in welcher Form auch immer. Das Einzige, was wir bislang gehört haben, sie können sich vertraglich verpflichten. Das heißt, ob Wagner bestehen bleibt oder nicht, ist auch noch ungeklärt.
Also es wird mehr oder weniger zu einer individuellen Entscheidung der Mitglieder dieser Truppe, ob sie
zumindest aus heutiger Sicht sieht das so aus. Mhm. Wir wissen aber nicht, ob Wagner nicht doch bestehen bleibt. Das heißt,
und einen neuen Kommandanten bekommt oder so.
Möglicherweise, ja. Das heißt, es wird gemunkelt, dass Utkin die rechte Hand von Prigozhin hier übernehmen soll. Also jedenfalls, möglicherweise bleibt Wagner in der einen oder anderen Form erhalten, aber nicht mit Prigozhin an der Spitze.
Jetzt ist ja einer der Gründe, glaube ich, warum etliche Beobachter gesagt haben, das könnte mehr sein, ist ja, dass er letztendlich, so wie der in Rostow am Don einmarschiert ist, ohne dass ein Schuss abgegeben wurde, hat er darauf hingedeutet, dass offensichtlich auch die dort stationierten russischen, sozusagen offiziellen Armeeeinheiten nichts tun wollten oder jedenfalls nichts getan haben, weil das ist ja nicht irgendeine Stadt, sondern eins der Hauptquartiere für den Krieg in der Ukraine.
Es ist das Hauptquartier für den Krieg, es ist das Hauptquartier des Militärbezirkes Süd, es ist das Hauptlogistikzentrum
für die Ukraine. Heißt das, dass das so gelaufen ist, dass eigentlich die dort stationierten Armeeeinheiten mehr oder weniger still heimlich mitmachen wollten, oder?
Das ist nicht ausgeschlossen, denn Rostow ist eine Millionenstadt. Rostow ist eine wichtige Stadt für das russische Militär, genau wie Voronesch. Und weder in Rostow noch in Voronesch hat sich das russische Militär zur Wehr gesetzt. Und Prigozhin hat ja bereits um 6.30 Uhr gestern ein Video gepostet mit seinem Gespräch mit dem russischen Vizeverteidigungsminister und dem stellvertretenden Leiter des Militärgeheimdienstes, Alexejew. Das heißt, er hat die beiden Personen de facto als Geiseln hier vorgestellt. Und sie haben mitgemacht und sie haben sich ganz offensichtlich seinem Willen sich unterworfen. Das war schon sehr erstaunlich.
Vielleicht, Prigozhin konnte ja in den letzten Monaten tun, was praktisch kein anderer Russe hätte tun können. Also seine öffentlichen Stellungnahmen jetzt nicht nur gegen Shoigu und Gerasimov, sondern insgesamt jetzt zum Schluss auch noch zu sagen, eigentlich gab es da gar keinen Kriegsgrund. Also auch der Präsident ist angelogen worden. Das kann man in Russland nur machen, wenn man sich hundertprozentig darauf verlassen kann, dass der oberste Befehlshaber und Machthaber voll hinter einem steht. War das jetzt eine Situation am Rand des Bürgerkriegs? Ist das jetzt vorbei? Wie schätzen Sie das ein? Wie gefährlich war denn die Lage gestern?
Also gestern war die Lage sicher gefährlich insofern, weil eine Situation eintreten hätte können, wo ein Schießbefehl gegeben worden wäre, dass Russen auf Russen schießen. Und das ist etwas, was ein Präsident Putin überhaupt nicht verkraften kann und argumentieren kann. Ganz im Gegenteil, weil er argumentiert ja immer, dass er Russen schützt, auch im Ausland, ein eigenes Gesetz dazu gemacht hat, vor einigen Jahren schon.
Und ich meine, es haben übrigens Russen auf Russen geschossen. Es gibt mehr als ein Dutzend tote russische Soldaten.
Aber nicht in dem Ausmaß, wie es eigentlich zu erwarten gewesen wäre, weil ein entschlossenes Vorgehen der russischen Armee gegen diese Kolonne wäre sicher auch möglich gewesen und da hätte es viel mehr Opfer gegeben. Also es entzieht sich vollkommen einer logischen Beurteilung, was Prigozhin dazu gebracht hat, hier diesen Husarenritt zu machen, der letztlich im Verderben vermutlich für ihn geendet hat. Weil selbst wenn er bis nach Moskau gekommen wäre, was hätte er denn dort gemacht mit einer Kolonne von 1.000, 3.000 Soldaten hinten auf den Lastwagen drauf? Wäre er zum Präsidentenpalast gefahren, wäre er ins Verteidigungsministerium gefahren oder vielleicht irgendwo zu einer Fernsehstation und hätte dann groß eine Propaganda verbreitet? Das ergibt ja keinen Sinn.
Also
aber klar ist schon, dass das es schon für mich Züge eines Putschversuches insofern hat, weil er sich klar gegen den Präsidenten gestellt hat, insofern, dass er einfach dessen Autorität in Frage gestellt hat, weil der Präsident ja schließlich den Generalstabschef und den Verteidigungsminister ernennt. Und wenn einer dann die in Frage stellt und sagt, na, die akzeptiere ich überhaupt nicht mehr, dann stellt er den Präsidenten in Frage. Und das ist jetzt eine große politische
Botschaft. Das ist gestern so eskaliert quasi in der Früh und dann hat es immer mehr geärgert. Und dann gibt es aber Hinweise, dass der amerikanische Geheimdienst schon länger wusste von Plänen, also dass es auch Pläne gab, es haben auch einige gesagt, dass dann weiter in Richtung Moskau, dass das so schnell ging, deutet darauf hin, dass es dort schon Einheiten gab, die gewartet haben, dass die nicht alle von Rostow gefahren sind. Also offensichtlich, es behaupten zumindest Quellen, dass der amerikanische Geheimdienst davon gewusst hat. Der russische nicht? Ist das vorstellbar?
Und das ist wieder die Frage des Zusammenspiels. Wie wir gesagt haben, in Rostow selber, die Soldaten haben überhaupt nichts dagegen unternommen, dass jetzt plötzlich diese Söldner das Kommando übernehmen. Da muss eine gewisse Schockstarre gewesen sein, vermute ich einmal, weil keiner gewusst hat, bisher hatte dieser Prigozhin Narrenfreiheit, das heißt, keiner ist gegen ihn aufgetreten aus den regulären Streitkräften. Und jetzt macht er etwas, wo man sich nicht ganz sicher ist, aber soll ich jetzt etwas dagegen unternehmen? Für mich ist die Sache so drüber gekommen, eine totale Verwirrung auf der militärischen Führungsebene. Und das hat ihm natürlich ermöglicht, hier auch rasch vorzugehen.
Und da machen wir dann lieber nichts. Aber es sind ja immer so, Geheimdienstinformationen spielen ja immer eine gewisse Rolle, oder? Wir erinnern uns, vor Kriegsbeginn haben die Engländer und die Amerikaner gesagt, da wird was passieren. Alle anderen haben gesagt, es wird nichts passieren. Dann ist was passiert. Jetzt sind es wieder die amerikanischen Geheimdienste, die sagen, es gibt Informationen, dass das schon zumindest seit Mitte Juni geplant war. Jetzt könnte man sagen, der US-Geheimdienst ist aber letztendlich die wichtigste Stütze der ukrainischen Armee. Wie vertrauenswürdig sind denn solche Informationen Ihrer Einschätzung nach?
Ich glaube, das Grundsymbol der jetzigen Zeit ist für alle das Fragezeichen. Also wir wissen alle nicht genau, wir haben alle keine gesicherten Informationen. Wir haben, glaube ich, gestern die kürzeste Wagner-Oper aller Zeiten erlebt, also wo wir uns alle gewundert haben, warum dreht Prigozhin jetzt 200 Kilometer vor Moskau auf einmal um? Man muss sich auch natürlich fragen, die Frage stellen, das muss ja länger vorbereitet gewesen sein, wenn man weiß, dass ein Militärkonvoi sich ungefähr mit, auch leicht bewaffnet, nur mit 40, 50 km/h maximal vorbewegen kann und sich die Distanzen ansieht, geht sich das in der Zeit nicht aus, von der ukrainischen Front bis nach Moskau, 200 Kilometer von Moskau zu sein. Also das geht sich allein nicht aus. Die müssen ja auch tanken aus unseren 400 Fahrzeuge. Das geht in der Schnelligkeit einfach nicht. Das wird Ihnen jeder Militärexperte sagen. Also da ist es schon etwas seltsam. Plus auch die Tatsache, dass die völlige Marionette Putins, Lukaschenko, also der ja wirklich auch in Weißrussland massiv wackelt, jetzt der Retter Putins ist, das schaut schon nach einer sehr seltsamen Geschichte aus, um das einmal zu formulieren. Ohne irgendetwas zu wissen natürlich, aber ich sage mal, das ist schon sehr, sehr seltsam, wenn Herr Lukaschenko Putin rettet. Also das ist schon sehr, sehr, sehr absurd. Und man muss auch natürlich auch sagen, also die Darstellung, dass die Wagner-Truppe eine völlig unabhängige Privatarmee auf russischem Gelände ist, die mit Putin nichts zu tun hat und nur Prigozhin folgt, ist natürlich absoluter Blödsinn. Also die Wagner sind ja de facto die rechte Hand des russischen Militärgeheimdienstes GRU, ne? Und die sind immer schon im Auftrag der GRU dorthin geschickt worden, wo reguläre russische Truppen nicht agieren konnten, ja. Also beispielsweise Mali oder in Syrien. Und sie waren ja auch für ihre Brutalität immer bekannt. Also viele werden sich erinnern an das Video des Deserteurs der Wagner-Gruppe, der dann mit einem Hammer zu Tode geprügelt wurde, lebendig. Also das sind schon Dinge, das sind Auftragssöldner. Ne? Söldner agieren selten ohne irgendeinen Auftrag.
Aber die Frage, was das war, die entzündet sich ja eigentlich ganz stark auch am Verhältnis Putin-Prigozhin, nicht? Also man könnte auch sagen, eigentlich war das jetzt ein Move am Ende, dass der dann straffrei geht und nach Belarus ins Exil gehen kann. Könnte man sagen, Sie haben gesagt, eigentlich hat Prigozhin das alles gemacht, weil er um sein Leben gefürchtet hat. Jetzt könnte man sagen, Putin hat ihm eigentlich das Leben auch gerettet, obwohl er dann davor, wo man sich auch denkt, wenn das so ist, dass das eigentlich jetzt mit 1000, was macht denn 1000 Mann mit Moskau, dass sich dann der russische Präsident ins Fernsehen stellt und so, und dann hat es auch geheißen, er ist schon nach St. Petersburg irgendwie abgereist und sagt, es ist wie 1917 ein Dolchstoß. Also so eine Rede würde man erwarten, wenn dieser Präsident tatsächlich der Annahme ist, dass da eine Gefahr droht, die sozusagen das komplette Land in den Abgrund reißen kann. Nach dem, was man jetzt mitkriegt, weil es entweder inszeniert oder er hat sehr, sehr viel nicht gewusst,
also,
oder?
Also erstens einmal hat Wagner natürlich nicht genug Soldaten, um Russland insgesamt unter seine Kontrolle zu kriegen. Wahrscheinlich hat er nicht einmal genug Leute, um Moskau zu kontrollieren. Zweitens einmal ist, natürlich hat nicht Lukaschenko diesen Deal ausgehandelt, sondern Lukaschenko wurde gesagt, vermutlich aus dem Kreml, hör zu, so und so kann das gehen und das machst du jetzt. Und nachdem Lukaschenko wirklich keinen Schritt macht, ohne sich mit Putin abzusprechen, ist verständlich, warum der plötzlich, weil natürlich Putin mit jemandem, den er als seinen engsten Mitarbeiter und Verbündeten gesehen hat, und der plötzlich sagt, ja, ich will aber eigentlich, also eigentlich täte ich auch ganz gern deinen Job. Also mit dem kann er nicht mehr direkt verhandeln, aber er kann dem Lukaschenko sagen, was er ihm anbietet. Abgesehen von allem anderen wissen wir nicht, wie lange Prigozhin das überleben wird. Das muss man sich auch noch anschauen, was der in Weißrussland machen wird, ob er das überlebt oder nicht, weiß man alles nicht. Was für mich schon sehr sozusagen bezeichnet ist, ist genau, ist die Haltung der regulären russischen Armee, die einfach zugeschaut hat. Und das ist auch ein Zeichen dafür, und das war immer meine These. Ich habe ja immer gedacht, dass es demnächst einmal einen Putsch geben wird. Ich habe nicht gedacht, dass er vom Herrn Prigozhin kommt. Ich war der Meinung, der wird von der Armeeführung kommen, weil diese Armee natürlich schon vor dem Beginn dieses Krieges in einem schrecklichen Zustand war. Ich kann mich erinnern, während der Tschetschenienkriege sind die russischen Rekruten in die tschetschenischen Dörfer gekommen und haben um Lebensmittel gebettelt, weil sie einfach nicht versorgt worden sind. Das hat sich ja nicht wirklich verändert. Das ist auch, und diese Teilmobilmachung bedeutet ja auch nur, dass sie da Leute irgendwie zwingen zu kämpfen. Und wir wissen alle, dass gezwungenermaßen schlecht gekämpft wird. Und die Ukrainer wiederum haben einen Grund zu kämpfen.
Darf ich nur ganz kurz da, weil Frau Schaulder, glaube ich, einen sehr, sehr guten Punkt hat. Eigentlich war es ja ein Stellvertreterkrieg. Ne? Also Prigozhin hat ja gegen den Verteidigungsminister Shoigu und auch gegen den Geheimdienst...
Aber gemeint hat er Putin.
Ja, genau, aber das hat trotzdem, dieser Stellvertreterkrieg kann ja auch sein, wir werden erst diese Woche sehen, diese Woche ist der Sicherheitsrat, Putin hat den Sicherheitsrat einberufen. Er könnte ja auch zum Beispiel jetzt nutzen, den völlig verhassten Shoigu, Verteidigungsminister, loszuwerden.
Das kann er jetzt nicht.
Naja, Diktatoren sind nie schuld an Revolutionen, Diktatoren sind nie schuld an Niederlagen, irgendwer muss schuld sein und das wäre eine Möglichkeit, den sehr, sehr mächtigen Verteidigungsminister loszuwerden. Ne?
Das kann er jetzt eben nicht, weil wenn er jetzt den Shoigu und den Gerasimov beseitigt,
hätte
er den
Prigozhin recht gegeben.
Dann hat der Prigozhin recht gehabt, das heißt, die sind einzementiert.
Naja, zwei. Schauen Sie, der Prigozhin sitzt jetzt in Weißrussland. Ne?
Und ist eine oder auch nicht.
Und wenn er rehabilitiert wäre, besteht natürlich auch die taktische Möglichkeit, zumindest ukrainische Kräfte an der weißrussischen Kräfte zu binden, weil wenn die Wagner-Truppen an der weißrussischen Grenze sind, kann man binden. Man braucht nur strategisch denken.
Aber da müsste man ja die ganze Wagner-Truppe an diese Grenze bringen.
Da muss ich jetzt aber wirklich
die
etwas
Wagner
sagen.
Sind ja auch nicht deine
das ist zum Beispiel etwas, was heute General Carter oder auch englische Generäle oder auch die Washington Post geschrieben haben, dass das natürlich etwas, was strategisch zu berücksichtigen ist.
Aber lass mal die Militärexperten dazu kurz was sagen.
Verzeihen Sie, das ist jetzt sehr hanebüchen, muss ich sagen, und auch was heute seitens dieses Ex-Generals gesagt wurde. Das entspricht schlicht und ergreifend nicht den Verhältnissen am Boden. Die Ukraine hat seit April 2022 Barrieren und die Abwehranlagen nördlich von Kiew massiv ausgebaut. Wir sollten auch nicht vergessen, dass es sich um ein sehr sümpfiges Land handelt, wie Wagner, bei Wagner handelt es sich um eine leichte Infanterie, ohne Luftwaffenunterstützung. Wie sie hier vorrücken sollen und Erfolge erzielen, das ist ehrlich gesagt vollkommen absurd. Was aber wichtig ist und was Frau Scholl auch angesprochen hat, Prigozhin hatte offenbar Unterstützung innerhalb des russischen Verteidigungsministeriums und innerhalb des russischen Inlandsgeheimdienstes. Denn wir sollten nicht vergessen, es handelt sich um eine leichte Infanterie. Sie hatten aber auch schwere Waffen, die sie eingesetzt haben in Russland.
Ja.
Und von irgendwo müssen diese schweren Waffen ja herkommen. Und aktuell, denke ich, versucht das russische Verteidigungsministerium genau diese Frage zu klären, wo denn die Maulwürfe sitzen und warum Prigozhin diese Waffen auch tatsächlich bekommen hat, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und mein letzter Satz, warum kam es nicht zu einem Widerstand gegen Prigozhin? Einerseits war die russische Armeeführung in Schockstarre, aber andererseits auch hat man die russische Führung tunlichst davon abgesehen, Truppen der sogenannten Nationalgarde, die dem Innenministerium unterstellt sind, gegen Prigozhin einzusetzen, weil man schlicht und ergreifend ihrer Loyalität nicht sicher sein konnte.
Jetzt gibt's ja, ich habe eine ganz persönliche Verschwörungstheorie heute entwickelt und habe gedacht, irgendwie schaut es ja so aus, als hätten Prigozhin und Putin zusammengearbeitet, hätte Prigozhin diesen Putschversuch inszeniert, um zu sehen, wer dann so quasi aus den Löchern kriecht, damit der Präsident weiß, wo die Leute sind, die bei dem Putsch mitmachen.
Die Theorie, sind sie nicht allein, die Theorie habe ich schon, ja, ich habe die Theorie, nein, ich habe die nicht gehabt, aber einige meiner Freunde haben diese Theorien irgendwie, ja, das hat der Putin, hat es organisiert, um ich weiß nicht
und was alles genau zu das führt mir aber nur zu der Frage, schauen, die ich eigentlich vorher noch stellen wollte, nämlich so ein quasi Kommunikations. Also ich weiß nicht, ob Sie dem Präsidenten der Russischen Föderation geraten hätten, öffentlich so aufzutreten, wie er es gestern getan hat. Und die Frage an Sie ist, in der russischen Bevölkerung kann Putin mit dieser Art der Kommunikation, die er eingesetzt hat, sich irgendwie als Sieger inszenieren bei seinen
Nein.
Leuten?
Nein, also diese Geschichte gestern hat ihn sicherlich geschwächt. Er ist ja sonst immer so der Präsident, der alles unter Kontrolle hat. Er hat nichts unter Kontrolle. Das war sozusagen gestern das, was dabei rausgekommen ist. Also diese Tobsuchtsanfälle, er hat ja schon einmal so eine Art Rede gehalten bei Kriegsbeginn, wo er also gesagt hat, ja, in der ukrainischen Regierung sitzen lauter Pederasten und Nazis und Drogensüchtige und wir müssen unsere russische Bevölkerung schützen, weil keine Russen sind als Ukrainer und die wollen auch Ukrainer sein. Also er hat sicher diesen Status, den er hatte, der große Papa, der alle beschützt, den hat er verloren.
Das spricht natürlich wiederum gegen meine Verschwörungstheorie.
Ja, Entschuldigung, zu Ihrer Verschwörungstheorie. Sollte das wirklich irgendeine Substanz haben, dann hätte Herr Putin den zweiten großen strategischen Fehler in den letzten 1,5 Jahren begangen. Das erste war die Fehlbeurteilung, die Ukraine wird sich nicht wehren, ja, und wir werden das in Handstreich nehmen. Ja. Und wenn er jetzt geglaubt hat, dass er mit so einem Spiel seine Position festigt und hier das Zusammenspiel vielleicht mit Prigozhin festigt, dann hat er sich wieder irrsinnig geirrt, weil, so wie Sie gesagt haben, seine Position ist eindeutig geschwächt. Also aber ich möchte noch auf einen anderen Punkt hin, nämlich, weil wir immer über Prigozhin und die Söldner reden. Ja? Für mich ist eine ganz entscheidende Frage, weniger was mit dem Herrn Prigozhin passiert, sondern was die Söldner jetzt machen. Ja. Weil welche Szenarien gibt es? Wir reden von 20.000, 25.000 Mann, die bewaffnet sind, die Kampferfahrung haben und die wirklich bereit sind, brutalst vorzugehen. Was können die machen? Sie können entweder in die reguläre Armee eingegliedert werden, sie können als Wagner-Truppe irgendwie unter ein neues Kommando gestellt werden oder sie können sich auflösen in gewisser Weise und dann hat man Tausende von marodierenden kleinen Banden, die bewaffnet durch das Land ziehen und schauen, wie sie irgendwie weiterkommen. Das ist für mich ein wahnsinnig gefährliches Szenario. Daher glaube ich, die oberste Herausforderung jetzt von russischer Seite, von Seite des Kreml, wird sein, einerseits politisch hier eine gewisse Normalität zu verbreiten und andererseits dieser Söldner habhaft zu werden.
Aber es geht nicht nur um die Söldner, sondern wir haben ja in Russland eine Gesellschaft, die permanent durch ein kleinere oder größere Gruppen, die aus Kriegen kommen, wo überhaupt keine Menschenrechte und nichts mehr gegolten hat und die in die Gesellschaft nicht wieder integrierbar waren. Wir haben die Afghanistan-Veteranen, ja, wir haben die Tschetschenien-Veteranen. Wenn jetzt die Wagner auch noch unterwegs, ja, sind, dann destabilisiert das einfach die russische Gesellschaft, die ohnehin schon sehr destabilisiert, ja, ist. Und man muss auch noch dazu sagen, dass ja, das wird immer unterschätzt, es ist ja die intellektuelle Elite hat das Land verlassen. darüber redet man ja nicht, aber die sind bei Kriegsbeginn, haben die das Land, mussten sie es verlassen, weil die NGOs sind verboten worden, die kritischen Medien sind verboten worden, die Leute sind weg. Dann kam die Teilmobilisierung, da ist eine ganz große Menge an jungen Leuten ebenfalls aus dem Land. Und was übrig bleibt, sind dann, ja, sind dann die Kriegsveteranen, die überhaupt nicht mehr verstehen, dass sie nicht überall herumschießen dürfen. Und eben unter Umständen die Wagner-Söldner, die plötzlich dastehen und denen man plötzlich sagt, ja, geht's an.
Ich hätte jetzt noch eine Frage zur Position Putins, weil Sie haben irgendwie alle angedeutet, Sie sagen, sind Anzeichen eines Zerfalls des Imperiums und damit ja wohl auch des Herrschers über dieses Imperium. Sie haben erst gesagt, er ist geschwächt und gesagt, wenn er das so gemacht hat wie ich, glaube, dann ist er erst recht geschwächt, aber so eh auch schon. Glauben Sie auch, dass er sehr geschwächt ist?
Ich kann es nicht beurteilen. Die Frage ist, wer ist stark genug, um ihm gefährlich zu werden? Das ist die große Frage.
Weil wo Putin, ist er jetzt auch
Putin,
so eine Frage?
Ne? Putin war ja relativ ein sehr professioneller Diktator. Er hat seine Clique hasst sich untereinander gegenseitig. Also es gibt wenig Allianzen, sondern jeder gegen jeden. Man hat das ja auch bei Prigozhin gegen Shoigu gesehen etc. Also das hat er schon, dieses Machiavellistische kann er hervorragend. Und was man nicht unterschätzen darf, Putin ist jetzt, ich halte ihn auch für geschwächt, weil diese Rede gestern war, das kann keine Inszenierung gewesen sein, weil dafür ist er viel zu klug, diese Rede zu sagen, wenn es eine Inszenierung gibt und er gewusst hat, das wird abgeblasen, das macht keinen Sinn. Dafür ist er einfach viel zu intelligent dafür. Und die Hauptgeschichte ist natürlich, dass ein schwacher Diktator natürlich ein umso gefährlicherer Diktator ist, weil er muss Stärke zeigen. Weil Diktator lebt nur von der Angst. Lebt nur von der Angst, ganz kurz nur. Lebt nur Angst von der Angst und von der Stärke. Das heißt, er braucht jetzt ganz, ganz dringend einen Erfolg. Und er wird alles dafür tun, um diesen Erfolg wieder zu haben, diese Aura zu bekommen des Mannes, der alles irgendwie hinkriegt, der schafft das schon, unser Wladimir, der kann das schon. Und das macht ihn umso gefährlicher jetzt in der jetzigen Situation, weil das ist ein weitwundes Raubtier, das reisen muss.
Da gebe ich Ihnen recht, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe ihn auch immer für zu klug gehalten. Aber seit er diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Weil, also da hat er zweimal Reden gehalten, die waren nicht klug. Also von Klugheit weit entfernt. Und die Rede gestern war auch nicht klug. Also wo seine Klugheit geblieben ist, weiß ich nicht. Es spekulieren ja alle über seinen Gesundheitszustand.
Vielleicht gar nicht, da ich hier
gestern hat er ganz gut ausgeschaut.
Ja, jetzt kann ich hier etwas Licht ins Dunkel bringen. Ich glaube, wir sollten Putin, also nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass Putin klug ist oder dass er ein genialer Stratege ist. Das wird hier behauptet. Und das sind Kreml-Narrative, die durch Putin über die letzten 20 Jahre verbreitet wurden. Genau. Er hat uns glauben lassen, dass er klug sei. Er hat uns glauben lassen, dass er ein großer Stratege sei. Das stimmt aber nicht. Und das haben wir allerspätestens am 24. Februar 2022 gesehen. Ja. Als er auf der Grundlage von sehr begrenzten Informationen und offenbar einer sehr begrenzten und schlecht gelaufenen Planung eine Entscheidung getroffen hat, die extrem weitreichende Auswirkungen hatte. Und auch der gestrige Tag hat uns sehr deutlich gezeigt, dass Putin einfach nur schwach ist, dass er die Sicherheit des Landes nicht mehr gewährleisten kann. Und dass er im Grunde genommen nicht mehr als Garant für die Sicherheit Russlands und der russischen Bürger auftreten kann.
Aber ich glaube, da ist viel Wunschdenken auch dabei.
Wenn
Putin wirklich so schwach ist, warum gewinnt der Westen dann den Krieg nicht sofort? Ne? Wenn die russische Armee so
schwach ist, zunächst einmal führen wir keinen Krieg gegen Russland.
Er ist ein Diktator, der den Angriffskrieg gestartet hat, ohne Diskussion. Aber wenn Russland so schwach ist, warum fährt der Westen dann nicht drüber? Und warum ist eigentlich derzeit ein Patt?
Entschuldigung, wir führen keinen Krieg gegen Russland. Das ist der wesentliche Punkt. Wir sind nicht im Krieg gegen Russland.
Genau.
Punkt. Russland ist im Krieg gegen die Ukraine. Und wir unterstützen auf völkerrechtlicher Grundlage die Ukraine in diesem Krieg.
Die Bevölkerung sieht das anders wie wir.
Das muss man dazu sagen. Die Mehrheit der russischen Bevölkerung sieht das aufgrund der Kreml-Propaganda
so. Absolut, ja.
Aber weil der Kreml von Beginn an den Krieg in der Ukraine als eine Spezialmilitäroperation hier charakterisiert. Aber zugleich sagt, der Kreml sagt, wir seien im Krieg mit dem gesamten Westen und das Schlachtfeld ist die Ukraine. Und deswegen müssen wir in der Ukraine eine Spezialmilitäroperation durchführen, damit wir den Krieg gegen den Westen gewinnen. Das ist der Narrativ des Kremls.
Und der würde wahrscheinlich jede russische Wahl gewinnen.
Tunlichst, ne? Wirklich sehr vorsichtig sein, wie, dass wir diesen Narrativ nicht weiter.
Aber wenn es so ist, das war noch jetzt meine Frage, wenn es so ist, wie Sie drei sagen, dass er geschwächt ist, und jetzt mal Prigozhin, über den werden wir vielleicht dann doch noch mal ganz kurz reden, aber der jetzt mal fürs Erste so quasi weg und in Weißrussland oder wo auch immer ist. Wenn er so geschwächt ist, was sind denn für ihn dann momentan die größten Gefahren oder wer ist denn dann für ihn jetzt die größte Gefahr?
Also meiner Meinung nach die Armeeführung. Und zwar nicht unbedingt, also nicht der Herr Shoigu oder der Herr Gerasimov, aber die Offiziere, die zu Hunderten fallen in der Ukraine. Und ich will noch was sagen zur Bevölkerung. Wir gehen ja immer davon aus, also wir nehmen die amtlichen Meinungsumfragen und sagen, alle stehen hinter Putin, alle finden Putin toll. Die Särge nach Haus kriegen ihrer Kinder, finden ihn nicht mehr toll. Das weiß ich noch aus der Zeit, als die Särge aus Tschetschenien gekommen sind. Das wissen wir aus der Zeit, als die Kursk untergegangen ist. Das wissen wir also seit langer Zeit. Deswegen diese Behauptung bei uns im Westen, ja, die russische Bevölkerung steht ja ganz hinter ihm. Das halte ich für ein Gerücht. Ich meine,
dafür gibt es Zahlen und diese Zahlen kann man bezweifeln, weil sie sagen, die entstehen unter Bedingungen, die nicht unseren entsprechen.
Ich weiß doch, wie russische Meinungsumfragen entstehen.
Aber woher wissen wir denn das Gegenteil?
Wir wissen nicht das Gegenteil, aber wir wissen, dass Russland heute eine Diktatur ist. Und in einer Diktatur können sie keine freie Meinungsumfrage machen. Und daher können wir nicht wissen, wie die Leute stehen. Aber ich kann Ihnen sagen, der Krieg gegen die Ukraine ist nichts, was der russischen Bevölkerung gefällt, weil in jeder russischen Familie gibt es Beziehungen zur Ukraine.
Ich fürchte, wir unterliegen gerade einem Denkfehler. Nur weil die Mehrheit der russischen Bevölkerung diesen Krieg nicht unterstützt oder nicht möchte oder negativ sieht, bedeutet das nicht, dass sie eine Niederlage Russlands möchten. Nein, und das ist der wesentliche Punkt. Ja. Die Mehrheit möchte die Niederlage Russlands nicht sehen. Nein. Und deswegen stehen sie weiterhin hinter Putin. Und das, weil es einfach keine Alternative gibt
in diesem Russland. Aber das heißt, er ist geschwächt, aber es gibt auch niemanden, der ihm jetzt gefährlich
ist. Nur weil er geschwächt ist, heißt das nicht, dass er morgen schon gestürzt wird.
Das ist der Plan B.
Und hier möchte ich einfach an ein Zitat von Karl Marx erinnern. Er hat sich auf Hegel beziehend gesagt, die weltgeschichtlichen Ereignisse wiederholen sich immer zweimal. Einmal als Farce und einmal als Tragödie. Die Farce haben wir gestern gesehen.
Ja.
Und als nächstes wird eine Tragödie kommen. Na, und das kann natürlich nicht morgen, das wird nicht morgen geschehen, aber vielleicht in den nächsten Jahren. Das heißt, wir können getrost davon ausgehen, dass bis Ende 2030, also bis zum Jahr 2030, Russland vor sehr großen Problemen stehen wird und sehr wahrscheinlich nicht mehr innerhalb der völkerrechtlichen Grenzen von 1991 existieren wird. Und da meine ich nicht einmal die Ukraine.
Das ist tatsächlich auch deswegen besonders interessant, dass das Vorwort zum 18. Premier des Louis Napoleon ist und Marx darin eine Revolution analysiert. Nicht? Aber die findet offenbar momentan in Russland nicht statt.
Ich möchte noch einmal auf Ihre Frage zurückkommen. Wer kann ihm gefährlich werden? Ich würde die Frage gerne anders stellen. Was kann ihm gefährlich werden? Ja. Nicht Einzelpersonen, sondern ich glaube, es sind einfach Entwicklungen. Und eine der möglichen Entwicklungen ist die in der Ukraine, in diesem Krieg in der Ukraine, wo vielleicht doch die Botschaften von Prigozhin angekommen sind. Nämlich, der Krieg ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Er wurde mutwillig vom Zaun gebrochen und wir kämpfen hier eigentlich, wir verlieren unser Leben für eine Sache, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist und nicht im russischen Interesse ist. Und das könnte eine Saat sein, die irgendwo bei den Kämpfern, bei den unteren Führungen aufgeht, für die sich ja Prigozhin sehr eingesetzt hat und wo er vielleicht auch viele Anhänger gefunden hat. Und von dem könnte man ableiten, dass hier die Verteidigungsbereitschaft, die Kampfbereitschaft der eingesetzten Soldaten in der Ukraine abnimmt. Auch wenn man den Krieg nicht verlieren will, das ist vollkommen klar. Aber zwischen verlieren und aufhören und verhandeln ist ja auch noch eine Bandbreite, ja. Also das ist zum Beispiel aber etwas, wo ich sage, was schauen wir?
Etwas, was
natürlich, dieser Gedanke kann sich fortsetzen.
Aber das Was braucht das ja dann in revolutionären Prozessen immer auch ein Wer, weil die Armee...
Natürlich müssen dann Köpfe kommen, aber es kann auch immer eine Bewegung sein, ohne dass man gleich einen Kopf sieht und irgendwann einmal tauchen die Köpfe auf, dass das vielleicht im Untergrund betrieben haben.
Aber das muss nichts Gutes sein, wenn wir uns daran erinnern, 1905, Panzerkreuzer Potemkin, das war ja auch der Anfang, in 12 Jahren später dann die Oktoberrevolution 1917 mit dem tragischen Ende des Panzerkommandos. Kommandanten des
Kreuzers. Ich habe nicht gesagt, dass das was Gutes ist.
Ich sage das Beginn, aber wir wollen ja eine Erklärung zu. Aber wir müssen halt einfach schauen, ja, niemand kann ein Interesse haben, besonders nicht Europa, als direkter Nachbar an einem Russland, das zerfällt. Einer Atommacht, das zerfällt. Das kann wieder nicht mal die Amerikaner können ein Interesse daran haben, geschweige denn auch die Chinesen. Aber wir Europäer sind die primär Betroffenen, wenn das schief geht. Und da muss man halt auch schauen, was ist der Plan B?
Also wenn ich nur ganz kurz... Ich habe eine Frage über die Frage, was wir im Westen uns wünschen sollten, was nach Putin kommt. Da werden wir gleich sehr ausführlich drüber reden, was ja auch darum geht, wie geht es in Ukraine weiter. Ich möchte jetzt nur noch dieses Innerrussische, die Frage, wer oder was kann Putin gefährlich werden, wenn es so ist, dass er geschwächt ist. Und der ihm jetzt offensichtlich gefährlich wurde, war Prigozhin. Und ich schlage trotzdem vor, dass wir uns jetzt noch, bevor wir das abschließen, ein kurzes Porträt des Mannes anschauen, den Sie Putins Koch genannt haben.
Das ist die Geschichte eines Mannes, der es vom Hotdog-Verkäufer zu einem der mächtigsten Männer Russlands gebracht hat. Jewgeni Prigozhin. Dabei fing seine Karriere unter denkbar schlechten Bedingungen an. 1981 musste er in der Sowjetunion wegen Raubüberfällen ins Gefängnis. Nach ihrem Zerfall schaffte er es innerhalb weniger Jahre vom Hotdog-Verkäufer zur Spitzengastronomie, mit besten Kontakten zur Spitzenpolitik. Spätestens seit der russischen Besetzung der Krim 2014 spielt Prigozhin selbst eine wichtige Rolle im Weltgeschehen. Seine Söldnertruppe Wagner ist unter anderem in Syrien, Mali, dem Sudan und Mosambik aktiv. Die EU wirft ihnen Folter, wahllose Hinrichtungen und zahllose Verstöße gegen die Menschenrechte vor. Und er brüstet sich, mit seinen Trollfabriken entscheidenden Einfluss auf die US-Wahl 2016 genommen zu haben. Jetzt muss er ins Exil nach Belarus. Ist seine Geschichte dort wirklich zu Ende?
Herr Dubowy, er ist jetzt in Belarus oder auch nicht, genau weiß man das, glaube ich, nicht. War es das mit ihm?
Ich denke nicht. Prigozhin ist gestern auf den Geschmack der Macht gekommen. Und wir sollten auch nicht... Nicht erst gestern, aber gestern hat er den Geschmack der Macht richtig gespürt. Er hat auch die Zustimmung der Menschen in Rostov erlebt. Denn man muss ja sagen, der Abzug der Wagner-Truppen aus Rostov ist ja richtig gefeiert worden. Die sind ja wie Popstars dort gefeiert worden. Wir sehen das auf diesen Bildern.
Wir sehen die Bilder dahinter, aber es hat mir auch jemand gesagt, wenn man Russisch versteht, dann merkt man, dass die ihn ziemlich beschimpfen. Aber
Nein, ich konnte das nicht identifizieren. Das stimmt so nicht. Es gab natürlich Ausfälle gegen Wagner, es gibt auch Videos dazu, aber die Mehrheit der Bevölkerung war sehr freundlich eingestellt. Und geschimpft hat man dann gegen die offiziellen Ordnungshüter. Denn die Polizei ist nach dem Abzug von Wagner auf eine sehr wundersame Weise wieder aufgetaucht. Die waren den ganzen Tag nicht zu sehen und plötzlich waren sie da. Und die sind dann ausgebuht worden und als Verräter beschimpft worden von der Bevölkerung. Das heißt, das war schon ein ziemlicher Unterschied. Und hier sehen Sie auf diesen Bildern, wie Prigozhin gefeiert wird von einfachen Menschen. Das bedeutet nicht, dass Prigozhin allzu populär ist. Das bedeutet aber, dass er populär werden kann.
Und dass vor allem die anderen unpopulär sind. Nicht?
Was wesentlich wichtig ist, weil Sie gefragt haben, worin besteht die Gefahr für Putin? Die wesentliche Gefahr für Putin besteht in einem schleichenden Legitimitätsverlust. Und auf diesen Bildern sehen wir diesen schleichenden Legitimitätsverlust. Die Bevölkerung ist der greisen russischen Führung überdrüssig und ist offenbar auf der Suche nach neuen charismatischen Führungspersönlichkeiten.
Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht der ukrainischen Propaganda auch ein... Es ist der Gegenpropaganda, dann fällt, weil es sind schon eine Millionenstadt und das waren ein paar hundert Leute und das ist natürlich auch... Es gibt immer Erzählungen von Geschichten. Ja. Ne? Da muss man halt schon sehr, sehr aufpassen. Wir wissen es nicht, wie die Mehrheit der Bevölkerung war. Es hat heute auch genug Interviews gegeben von Journalisten, die gesagt haben, wir sind froh, dass Wagner weg ist mit der Bevölkerung. Also das ist schon alles, man muss sich erst anschauen. Es sind immer, im Krieg wird am meisten gelogen. Ne?
Sie sprachen von einem schleichenden Legitimitätsverlust. Legitimitätsverlust hat man darin erblickt, dass niemand für Putin auf die Straße gegangen ist in Rostov. Niemand hat sich auf die Straße gestellt und gesagt, wir sind da, um unseren Präsident Wladimir Putin zu unterstützen. Das war nicht der Fall.
Sie haben das ja vorher richtig gesagt, dass das bezeichnende Bild war ja, glaube ich, da war dann in Moskau auch der Hut gebrannt hat, dass der Vizeverteidigungsminister und der Vizechef des Militärgeheimdienstes friedlich mit Prigozhin zusammengesessen sind, diese Bilder gesendet wurden. Also da müssen
Sie Alarmglocken. Sie waren Geiselhaft Prigozhins. Sie waren seine Geiseln und sie haben das auch geschehen lassen. Und das ist das eigentliche Problem.
Ich sage die Bildersprache.
Ja, der Gerhard Mangotz, der Russland-Experte, hat gesagt, irgendwann, früher oder später, wird sich Putin Prigozhins entledigen müssen, denn sonst geht von dem eine stetige Gefahr aus. Glauben Sie das auch?
Prigozhin ist nur ein Mann. Ja. Putin kann sich seine entledigen, das wäre die logische Folge der gestrigen Ereignisse.
Aber dann hätte er das gestern
Putin
machen können.
Putin kann sich aber der Dynamik nicht entledigen, denn diese Dynamik, diesen schleichenden Legitimitätsverlust, kann man nicht mittels Novichok loswerden. Man kann hier nicht einfach eine atomverseuchte Substanz in einen Tee schütten und erwarten, dass diese Entwicklung verschwindet.
Aber nicht verschwinden. Wenn man sagt und der Meinung ist, dass man sagt, Putin muss sich des Prigozhin entledigen, sonst geht von dem eine stetige Gefahr aus und dann sieht man den Deal, der da gestern abgeschlossen worden ist und jemand, der noch am Vormittag bedroht wurde mit 20 Jahren Haft wegen Hochverrats, geht dann am Nachmittag straffrei nach Minsk.
Ja, da hat man nur Zeit gewonnen. Es war ja mal wichtig, hier die Luft rauszunehmen und Zeit zu gewinnen für weitere Handlungen. Und ein Detail ist noch nicht erwähnt worden. Es wurde doch vor einigen Tagen in St. Petersburg ein Wagner-Büro geöffnet. Und dort hat man über 40 Millionen Euro, also Rubel in Euro, Gegenwert gefunden. Und das ist doch immer ein probates Mittel, um jemandem zu sagen, na, eigentlich ist er schon korrupt und eigentlich hat er Geld angehäuft und das wurde dem Staat entzogen. Also man kann ihm hier wirklich auch in der Öffentlichkeit delegitimieren, man kann ihn weg vom Heldenstatus bringen und man wird ihn los. Und das ist dann gleich auch wieder ein Warnsignal an andere. Und eines ist sicher, Putin ist jetzt sicher gewarnt, so weit wie mit Prigozhin wird er es nicht mehr kommen lassen, solange die anderen zu ihm noch stehen und danach schaut es aus.
Jetzt ist es so, Frau Scholl, ich meine, vielleicht sind auch die Russen inzwischen empfänglicher für so Geschichten, weil ein bisschen ist ja die Prigozhin-Geschichte auch die amerikanische Traumgeschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, oder? Vom Hotdog-Verkäufer zum
Räuber und ist gesessen wegen mehrerer Überfälle. Also,
aber das ist, glaube ich, der russischen Bevölkerung nicht sehr bekannt, weil das wurde, glaube ich, nicht breit gesendet.
Doch, das ist bekannt. Das ist weitgehend bekannt. Und es ist auch bekannt, dass diese Gastronomieunternehmen von Prigozhin eher der Geldwäsche dienen. Ja. Dass er sein Geld in Wahrheit mit kriminellen Machenschaften verdient hat.
Jetzt muss man sich das ja dann nochmal umgekehrt anschauen, Herr Leposchitz. Also da hat ja eine Truppe mit, also die aus inhaftierten Mördern und anderen Gewaltverbrechern auch nicht unwesentlich bestehen. Er hat ja offenbar auch die Möglichkeit gehabt, durch die Gefängnisse des Landes zu spazieren und die Leute dort irgendwie ohne große Verfahren rauszuhalten. Sie soll auch verantwortlich sein für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen. Jetzt kann man sie umgedreht sehen, wenn man sie vorstellt, wenn das erfolgreich gewesen wäre gestern, dann wäre sozusagen der starke Mann in Russland jetzt so jemand.
Ich glaube, da bestand nie die Gefahr, dass das erfolgreich wäre. Das Prigozhin ist ein Krimineller, ich glaube, da kann man auch sagen, er ist ein Kriegsverbrecher, ohne da irgendwas Besonderes zu machen. Wenn man schaut, wie hunderte ukrainische Kriegsgefangene kastriert zurückgeschickt wurden, da braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Was natürlich für die Russen zu beachten ist, Wagner ist ja nicht nur in Russland aktiv, sondern Wagner ist ja auch aktiv und vertritt russische Interessen in Syrien, in Mali, ich glaube im Sudan sind sie noch, in Mosambik sind sie auch noch. Das sind ja operierende Truppen, die Russen ja auch dort brauchen, um ihre Interessen zu wahren. Ne? Und Staaten haben ja, gerade Supermächte haben ja wenig, wissen wir von den Amerikanern, wenig Moral, sondern hauptsächlich Interessen. Ne? Das ist bei allen so. Und ja, natürlich brauchen die Russen auch diese Truppen dort vor Ort, gerade um Bodenschätze sich zu sichern etc. Da geht es einfach um Machtpolitik. Also ich glaube nicht, dass Putin der große Moralist ist, aber ich bin auch der Meinung, es ist bezeichnend, dass er es gestern nicht geschafft hat, ihn zu eliminieren. Na, normalerweise muss man sagen, so Jungs, Bombe und Prigozhin ist weg. Und wenn Putin das nicht schafft, na, dann ist das natürlich auch ein Problem.
Er saß immerhin in Rostov und Rostov ist eine große Stadt, das hätte er nicht riskieren
können. Das war ja am Weg nach Moskau.
Sie wollten widersprechen, habe ich verstanden.
Ich glaube, das wäre zu gefährlich gewesen, Prigozhin gestern gewaltsam in die Luft zu jagen, sagen wir mal so. Ja? Weil er doch ein gewisser Held schon ist in der russischen Bevölkerung, in der Wahrnehmung, auch bei manchen Eliten. Und da jetzt vom Präsidenten aus sozusagen auf den Knopf zu drücken und den zu entfernen, Das wäre, glaube ich, zu einfach. Also das würde nicht gut rüberkommen. Daher meine ich, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Korruptionsvorwürfe und dergleichen, um ihn dann elegant loszuwerden, aber ein klares Signal zu setzen.
Ich habe die Frage, dann wäre so jemand der starke Mann in Russland auch deswegen gestellt, weil man sich ja fragen kann, ist es wirklich gut für uns alle, nämlich für den Rest der Welt, wenn Putin nicht mehr Präsident der Russischen Föderation ist?
Auf jeden Fall.
Die Frage ist, wer kommt nach?
Es kann nichts Schlimmeres
nachkommen. Wer immer nachkommt, muss, um sich zu profilieren, sich von Putin distanzieren. Und das kann nur geschehen, indem man das System Putin aufbricht.
Ja, aber ganz.
Und das ist sicher ein Hoffnungsschimmer für Russland.
Absolut.
Und darf ich noch ganz kurz jetzt den Ansatz, was wollte ich vorher schon sagen, da ist wirklich ganz klarer Widerspruch, das ist der gleiche Gedanke an Hoffnung, den man im Irak gehabt hat, nachdem er den Verbrecher Saddam Hussein entsorgt hat, der Irak ist de facto zerfallen im Bürgerkrieg. Das ist das ganz gleiche, lass uns mich da mal ausreden. Das war das gleiche wie bei Gaddafi, ne? Libyen ist zerfallen, hat einen Genozid an den Schwarzafrikanern gehabt und ist mittlerweile eine weitere Flanke im Süden mit einer Flüchtlingswelle. Man braucht einmal einen Plan B, bevor man Plan A bekommt. Der arabische Frühling war nicht gerade ein Erfolgsprojekt und ist bejubelt worden. Und alle Warner sind als Antidemokraten und gegen die große Demokratisierung des Nahen Ostens diffamiert worden. Und das ist natürlich völlig in die Hosen gegangen. Sowohl im Irak die Entfernung des Verbrechers Saddam Hussein, genauso wie in Libyen die Entfernung des Verbrechers Gaddafi, sowohl für die Bevölkerung, die darunter massiv gelitten hat, wie auch für die Nachbarn, wie auch für Europa.
Dass Sie einen Plan B brauchen, oder wir brauchen, oder man braucht einen Plan B, das heißt, Sie gehen davon aus, dass es von außen gesteuert wird. Das ist ja aber überhaupt nicht der Fall. Ja? Also alle beteuern
dass es eine innere Putsche gefördert. Ja,
so wie jeder versucht, seinen Interessen nachzugehen und irgendwo einzuwirken. Aber das ist ja nicht das, wovon Sie jetzt reden, dass sozusagen Putin von außen gestürzt wird und man muss einen Plan B haben, jemanden in der Hinterhand, der dann installiert wird. Das ist für mich der völlig falsche Zugang.
Was er eher sagt, ist, dass man sich eigentlich wünschen sollte, dass der bleibt, weil die Beispiele aus der Geschichte zeigen, dass es danach noch schlimmer werden kann. Es gab ja damals, 2011, die zynische Ansicht, dass man sagt, eigentlich ist das größte Manko, das wir welt- und geopolitisch haben, die zu kleine Zahlen verlässt. Diktatoren.
Ne? Verzeihen Sie, das ist einfach falsch. Das sind einfach unkorrekte historische Parallelen, die Sie ziehen. Ja. Das, was Herr Brigadier Feistinger auch richtig gesagt hat, die Beispiele, die Sie zitiert haben, wurden die Diktatoren durch einen Eingriff von außen hier entfernt.
In Ägypten? Und,
in Libyen war es ja auch angeblich ein Volksaufstand, oder?
Ja.
Wenn
wir schon historische Beispiele zur Rate ziehen, so sollten wir das Beispiel der Sowjetunion und den Tod Josef Stalins hier als Beispiel nehmen. Und genauso wird es auch nach Wladimir Putin sein. Nachdem Stalin verstorben ist, kam ein System kollektiver Führung an die Macht, weil niemand innerhalb dieser sowjetischen Führungsriege stark genug war, um das Land alleine zu führen. Danach haben sich einzelne Führungsfiguren rauskristallisiert, aber das System, das nach Stalin kam, war jedenfalls nicht mehr so totalitär, wie es unter Stalin der Fall war.
Keine Menschenfresserzeit mehr.
Genau, und genauso,
das ist das, was
wir haben in Russland auch ein System von Wladimir Putin, das über 20 Jahre lang aufgebaut wurde. Er gilt als der Schöpfer, als Demiurg dieses Systems. Und wenn er mal nicht da sein sollte, egal auf welche Weise, wird ein System kollektiver Führung zwingend entstehen müssen. Und dieses System kollektiver Führung wird möglicherweise ideologisch jetzt nicht unbedingt demokratisch sein, aber es wird auf jeden Fall weniger problematisch sein für den Westen. Als Wladimir Putin.
Darf ich das nur ganz kurz
für Russland natürlich.
Ich hoffe, Sie haben recht, ne? Aber ich warne davor, die Struktur von Einiges Russland zu vergleichen mit der straffen Struktur der KPdSU.
Also das hat nichts
lassen Sie mich doch einmal ausreden. Ich bin eh der einzige Kontrapunkt in dieser Rede. Ich weiß, dass Sie das aufregt ein bisschen und Sie dann natürlich auch emotional getroffen sind. Aber ich persönlich sage nur, die Struktur der KPdSU ist mit Einiges Russland nicht zu vergleichen, weil Einiges Russland ist eine Putin-Führerpartei und keine kommunistische Partei, die ausfraktioniert ist.
Ne? Die
Frage ist einfach, wollen wir das? Und wir müssen uns überlegen, wer kann denn kommen? Der Westen muss sich darauf einstellen. Der Westen muss sich leider auch einstellen auf instabile Zeiten. Aber zu sagen, hurra, Putin ist weg und was danach kommt, wird auf jeden Fall besser, ist blauäugig, das ist Kindergeburtstag.
Zwei sehr kurze Punkte. Zunächst einmal, einiges Russland ist natürlich nicht die KPdSU, aber einiges Russland ist auch nicht das komplexe Elitensystem Russlands, über das ich gesprochen habe. Das ist mal der erste Punkt.
Aber erklären Sie uns das kurz, dann verstehen wir es besser.
Das russische System besteht aus unterschiedlichen Elitengruppen, die um die Gunst von Putin buhlen. Und dann um Zugang zu Ressourcen und Macht. Putin tritt in diesem System als eine Art Schiedsrichter auf. Er steht nicht an der Spitze. Er steht nicht an der Spitze des Systems.
Wo kommen die her, Herr Dubovi? Sind das Oligarchen und auf der anderen Seite
Silowiki, Sicherheitsleute, es sind Personen aus unterschiedlichen Lebensabschnitten Wladimir Putins, seine persönlichen Freunde. Es sind sehr unterschiedliche Menschen.
Die könnten dann kollektiv die Führung übernehmen.
Absolut, sie müssen kollektiv die Führung übernehmen.
Entschuldigung, aber die Oligarchen sind doch in den letzten Monaten alle in einer rätselhaften Todesserie erledigt worden.
Es gibt ja keine Oligarchen.
Es gibt ja keine mehr. Die Rothenbergs sind nicht erledigt worden.
Nein, weil das sind keine Oligarchen, Sechen
ist nicht erledigt worden. Also, der zweite Punkt.
Wir haben alle Schwerkraftprobleme aus dem Fenster raus gehabt, sehr leise.
Die Frage die ist, glaube ich, auch deswegen so emotional, weil es natürlich schon so ist, wie man sagt, war ja oder historisch öfter so, dass man gesagt hat, ist irgendwie ganz klar, er ist ein Diktator, aber berechenbar. Nicht? Ich glaube, über den Batista in Kuba hat man gesagt, er ist ein Schweinehund, aber er ist unser Schweinehund, weil nämlich zufällig Russland das Land auf der Erde mit dem größten Atomwaffenarsenal ist und man dann sie nicht gern darauf verlassen möchte, dass sich ein paar Mächtige rund um den Putin schon zusammenraufen, sondern das sind ja dann doch relativ eklatante Gefahren.
Er ist ja auch nicht berechenbar.
Das ist, glaube ich, genau das, was wir uns unter Anführungszeichen wünschen können. Eine verantwortungsvolle Gruppierung, die sich hier dieser Aufgabe bewusst ist. Weil Sie haben angesprochen, die Atommacht. Ja, das ist ja unvorstellbar, wenn es hier keine zentrale Macht gibt, die das mehr alles unter Kontrolle hat. Und das zerfällt vielleicht in Gruppen und dann kommen vielleicht Wagner-Söldner und schnappen sich da irgend so ein Depot und dergleichen. Das sind ja Horrorszenarien. Das heißt, von westlicher Seite oder überhaupt von globaler Seite muss man größtes Interesse daran haben, dass es hier in irgendeiner Form zu einem geordneten Übergang kommt, wo man auch entsprechend Kontakte hat. Und das ist etwas, das ist für mich nicht der Plan B, sondern das ist, dass man selbstverständlich jetzt auch alle Gesprächskontakte offen halten muss. Ein Abschotten gegenüber Russland und allen einzelnen Gruppierungen ist sicher falsch,
richtig,
um hier dann in der Stunde X auch mitreden zu können im Sinne von beratend, unterstützend, nicht bestimmend.
Ich glaube, wir sollten hier nicht zu vermessen sein. Der Westen kann nicht auf die Ereignisse in Russland wesentlich Einfluss nehmen. Das ist eine Tatsache. Wir dürfen nicht glauben, dass wir in irgendeiner Form die Zerfallsprozesse in Russland aufhalten oder beschleunigen können. Das ist mal der wesentliche Punkt. Und gestern ist es ja vom Herrn Ischinger behauptet worden, wir müssen den Zerfall Russlands verhindern. Wir können den Zerfall Russlands nicht verhindern. Russland befindet sich in einer postimperialen Auflösung.
Aber ich glaube, was Ischinger eigentlich gemeint hat, ist das, was auch Herr Leposchitz meint. Ich glaube, die Idee ist nicht, dass die CIA nach Moskau geht und sagt, den nehmen wir jetzt, der ist gut für uns. Sondern wenn er sagt, der Ischinger, wir müssen einen Zerfall Russlands verhindern, dann sagt er, glaube ich, wir haben ein vitales Interesse daran, dass Russland nicht zerfällt.
Ja. Das ist richtig. Wir können aber nicht Einfluss auf diese Prozesse nehmen. Worauf wir sehr wohl Einfluss nehmen können, ist die Stärkung der Expertise bei uns. Und wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass Russland zerfallen könnte und dann entstehen diese Sicherheitsprobleme. Und wir müssen aber davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren Russland noch stärker die Unsicherheit nach Europa exportiert, als es jetzt schon der Fall ist.
Und dann ist noch eins, Frau Scholl, da wollte ich Sie noch einmal fragen, weil das ist ja das eine, oder? Wir haben es schon kurz angesprochen, vielleicht kommen wir dann noch einmal darauf zurück, was diese Situation in Russland jetzt dann auch für den Krieg in der Ukraine bedeutet. Weil man sagen kann, er braucht jetzt umso mehr einen Erfolg, um sich zu stabilisieren, muss also noch stärker darauf schauen, dass es auch in der Ukraine in diesem Krieg Erfolgserlebnisse gibt. Aber das hat ja auch eine innere Komponente, weil natürlich ein Alleinherrscher, wenn man so will, oder ein Diktator, ganz Alleinherrscher wohl nicht, der angeschlagen ist, wird ja wohl auch die Neigung haben, sozusagen intern die Zügel. Also dann wird Kritik wird wahrscheinlich noch schwieriger möglich sein. Es gibt keine Erfahrung ohnehin mit liberaler Demokratie in diesem Land. Das heißt, da ist ja auch für die Bevölkerung möglicherweise ein Risiko drin, nicht?
Nein, es gibt schon Erfahrungen mit liberaler Demokratie. Sie waren sehr kurz, sie waren nur, das stimmt absolut nicht. Es waren kurze Zeiten, es waren Zeiten, die durchaus nicht nur schlecht waren. Es waren Zeiten, wo die Leute das Gefühl hatten, es bewegt sich was und man kann wirklich auch teilhaben daran. Das haben sie jetzt wieder nicht. Also die Leute ziehen sich jetzt wieder in die innere Emigration zurück. Aber das ändert nichts daran, dass also das Regime Putin geht seinem Ende entgegen. Ich glaube, daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Und was danach kommt, muss auf jeden Fall was anderes sein. Das ist auch das ist, steht außer Zweifel. Und das haben wir auch gesehen, gerade nach Stalins Tod, weil da ist dann nicht nur eine kollektive Führung gekommen, sondern es hat sich auch jemand herauskristallisiert, der zum Beispiel den 20. Parteitag organisiert hat, in dem die stalinischen Verbrechen zum ersten Mal auch in der Sowjetunion angesprochen wurden. Das heißt, die Entwicklung ist ziemlich wahrscheinlich. Dazu muss man aber sagen, und das kann man nicht oft genug wiederholen, Russland ist nicht vorhersagbar. Also das ist, den gestrigen Operettenputsch hätten wir alle nicht erwartet, genauso wie wir alle nicht erwartet haben, dass er die Ukraine überfällt.
Aber es ist ja, glaube ich, gleich, ob das jetzt die Endphase von Stalin war oder von diktatorischen Herrschern in anderen Gebieten zu anderen Zeiten. In der Endphase von Diktaturen und von repressiven Regimen werden sie besonders repressiv. Das ist, glaube ich, etwas, was man überall sehen kann. Und das heißt einerseits nach innen, darüber haben wir kurz geredet, aber möglicherweise dann eben auch nach außen, um von außen her die eigene Situation zu stabilisieren. Darum wollte ich Sie als Militärexperten fragen, was sehen Sie für unmittelbare und direkte Auswirkungen der gestrigen Ereignisse auf den Krieg in der Ukraine?
Also Putin hat ja heute bereits angekündigt, dass der Krieg in der Ukraine mit aller Vehemenz zu führen ist und die volle Energie dort hineingehen muss. Das ist schon einmal ein klares Signal. Das ist natürlich gewissermaßen auch eine Ablenkung von den inneren Problemen, nicht? Dass man eben dort hineingeht. Was kann das heißen? Er kann, wenn es wirklich darauf ankommt, noch einmal eine Mobilisierungswelle machen. Er kann eine zweite Mobilisierung, auch wenn sie unpopulär ist, anordnen, damit man noch mehr Kräfte dort hat. Er kann auch, so wie die Wagner-Truppe das gemacht hat, versuchen, noch brutaler vorzugehen an manchen Orten. Das ist aber derzeit gar nicht die Absicht, weil man ja in der Verteidigung ist. Und in der Verteidigung sind sie in einer relativ starken Position. Das heißt, das traue ich denen ohne weiteres zu, dass sie weiterhin gegen die ukrainischen Durchstoßversuche hier auch entsprechend erfolgreich sind. Worauf Sie vielleicht anspielen, ist der Einsatz von taktischen Atomwaffen, wenn es darauf ankommt. Das könnte etwas sein, was Putin vielleicht ins Auge fasst, wenn es wirklich eng wird. Allerdings bin ich nach wie vor skeptisch diesbezüglich, alleine deswegen, weil China das nicht gutieren würde. Und den großen strategischen Partner, den darf man nicht verprellen, gerade nicht in so einer Situation.
Wenn es jetzt aber länger gegangen wäre gestern, oder, dann gab es auch viele Stimmen unter den Beobachtern, die gesagt haben, wenn Russland und Putin und die Führung Russlands längere Zeit mit dieser internen Auseinandersetzung beschäftigt ist, dann wäre das eine Variante, dass mit noch mehr Unterstützung aus dem Westen die Ukraine diese Gegenoffensive jetzt sozusagen noch einmal antreibt und man da irgendwie auch auf dem Schlachtfeld so etwas wie eine Vorentscheidung herbeiführen könnte. Das, dafür war es zu kurz wohl, oder?
Ja, da hätte man das weitertreiben müssen und da hätte wirklich eine gewisse Lähmung in Russland entstehen müssen unter den Sicherheitsapparaten und im Militär, dass sie so abgelenkt sind, dass es hier einen Durchbruch hätte geben können. Sind wir weit davon entfernt? Reine Theorie, reine Spekulation.
Die andere Möglichkeit, die es natürlich gäbe, ist, also ist eine der wesentlichsten und schärfsten und emotionalsten Auseinandersetzungen bei uns im Westen, ist ja die Frage, soll man verhandeln mit Putin, soll man dafür sorgen oder versuchen, was unternehmen, dass es einen Waffenstillstand und mittelfristig eine Friedensvereinbarung zur Beendigung dieses Krieges gibt. Könnte man sagen, wäre jetzt auch ein Zeitpunkt. Ne?
Ich glaube, das ist immer ein Zeitpunkt für Verhandlungen. Ne? Frieden muss das Ziel sein, aber die Frage ist, was ist dann ein gerechter Frieden? Wann will ein Land denn verhandeln? Ne? Solange Russland und die Ukraine der Meinung sind, man wird diesen Krieg gewinnen, wird es wahrscheinlich keine Friedensverhandlungen geben, sondern obwohl es jetzt derzeit nach einem Bad aussieht. Man weiß es ja nicht, wie die ukrainische Offensive sich dann durchsetzen wird, weil anscheinend sind noch nicht sehr viele Kräfte im Einsatz und es gibt noch Reserven. Aber das ist ja alles, wie wir aus dem Hören sagen. Wir wissen das ja alle nicht genau. Wir können ja nur auf externe Quellen fußen. Aber natürlich muss es Friedensverhandlungen geben. Und ich glaube, dass es auch im Interesse Russlands ist, weil Russland wird ja auch schwächer. Na, der Westen wird schwächer, aber auch Russland wird schwächer. Und in der Zwischenzeit wird China immer stärker und immer mächtiger und immer bedrohlicher. Und auch für Russland ist ja China nicht nur ein strategischer Partner, sondern auch jemand. China sichert sich mittlerweile seit ungefähr 15, 20 Jahren ganz strategisch den Osten Russlands, also Sibirien etc. Man baut sich dort Stützpunkte, wirtschaftliche Niederlassungen etc. Und das darf man nicht vergessen, das war ja mal chinesische Einflusssphäre, bevor die Russen das kolonisiert haben. Also da ist ja natürlich auch, um das irgendwann mal chinesischer Boden war, ist immer chinesisch. Das ist etwas, was die Russen auch bedenken müssen. Auch im Zerfall Russlands werden sich die Chinesen wahrscheinlich einen Teil holen. Und das sind so Dinge, die man auch global sehen muss. Und ich glaube, je schneller wir zu einem Frieden kommen, ne, desto besser ist es sowohl für Europa wie für Russland. Nur das, ob das die Ukraine und die Russen so sehen, das werden wir in Europa nicht beeinflussen.
Also ich glaube, dass die Ukrainer, dass man den Ukrainern nicht einfach sagen kann, verhandelt es jetzt und dann gibt es halt notfalls ein Stückel von eurem Land her. Aber Hauptsache wir in Europa haben Frieden. Sie reden so, als ob das Ganze nicht, als ob die Ukraine nur ein kleiner Spielstein wäre. Das ist ein Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Ukraine verteidigt sich.
Ja, absolut.
Und die Ukraine hat das Recht, ihr Land in seinen bisherigen Grenzen auch wieder kontrollieren zu können. Und solange Putin das überhaupt nicht einmal in Betracht zieht, sondern solange er bei jedem Versuch, Friedensverhandlungen auch nur anzusprechen, sagt, wir kriegen die Ostukraine und die Krim und dann können wir jetzt einmal ein bisschen vielleicht einen kleinen Waffenstillstand machen.
Das ist ja auch eine lange Diskussion und es gibt sozusagen das Wort, die Ukraine verteidigt sich und wann sozusagen das zu Ende ist, entscheidet die Ukraine. Nur ist es auf der anderen Seite so, dass die Ukraine diesen Krieg gegen die Invasion der Russen ohne westliche Unterstützung nicht führen könnte. Und whatever it takes ist ein Satz, der manchmal schon zu Problemen geführt hat. Also wenn man zum Beispiel sagt, die Rückeroberung aller Gebiete und das inkludiert die Krim, ob der Westen dann wirklich bereit sein sollte, die militärische Rückeroberung der Krim mit allem, was es braucht, whatever it takes, zu unterstützen, kann man dann aber schon diskutieren.
Ja, halb Europa besteht aus Unrechtsgrenzen.
Ist ja auch der ukrainischen Führung vollkommen klar, dass eine Rückeroberung aller Gebiete in absehbarer Zeit völlig unrealistisch ist. Ja. Sie sind einfach zu stark abhängig von der Lieferung westlicher Waffensysteme, das ist vollkommen klar. Daher sagt man ja auch, dass sich die Ukraine bereits in einem Wettlauf gegen die Zeit befindet. Das heurige Jahr ist ein Schlüsseljahr. Daher ist diese Gegenoffensive so wichtig, dass sie einigermaßen Erfolg bringt, um die Unterstützung zu erhalten, insbesondere aus den USA. Aber eine komplette Rückeroberung, wie gesagt, ist unrealistisch, aber politisch darf man das doch nie sagen. Das ist auch vollkommen klar. Der Präsident wäre am nächsten Tag nicht mehr der Präsident, wenn er so etwas von sich geben würde. Und wir haben noch den Antipol eben mit Präsident Putin, der jetzt gerade gesagt hat, jetzt mit voller Vehemenz in diesen Krieg hinein. Aus meiner Beurteilung ist daher ein realistisches Szenario, dass wir heuer noch den Versuch der Ukraine erleben werden, hier doch einen erfolgreichen Vorstoß zu machen an irgendeiner der drei Fronten, die sie da aufgebaut haben, dass es gelingt, einen Durchbruch zu erzielen und einen möglichst großen Teil des Territoriums zurückzuerobern. Und dann haben wir neue Voraussetzungen. Und dann gehen wir wahrscheinlich schon in Richtung Schlammperiode Jahresende des heurigen Jahres hinein. Dann gibt es vielleicht neue Verhältnisse am Boden, so wie Sie gemeint haben. Und ob dann die Gesprächsbereitschaft in Moskau und in Kiew größer ist, das werden wir sehen. Aber wir müssen zumindest darauf hoffen.
Aber mit wem in Moskau soll man verhandeln?
Das ist die Frage, natürlich.
Putin und, solange Wladimir Putin in Moskau an der Macht bleibt, wird es keine Friedensverhandlungen geben.
Ja, aber denn dann haben wir einen Dauerkrieg.
Der Krieg ist ein Instrument. Naja, einen Dauerkrieg möchte ja Wladimir Putin gerade erreichen. Denn es ist ein Instrument für seinen Machterhalt.
Ja.
Und es ist auch ein Instrument zum Erreichen gewisser politischer Zielsetzungen. Nicht nur innerhalb Russlands, sondern auch außerhalb. Wie beispielsweise die sogenannte Dedollarisierung der russischen Wirtschaft. Diese Idee verfolgt man seit den 1990er Jahren. Und erst seit 2022 hat man wirklich nennenswerte Erfolge erzielen können.
Aber entschuldigen Sie,
oder auch die Beziehungen, die Wirtschaftsbeziehungen zu China.
Das ist vielleicht jetzt die unmoralische Variante, aber Europa besteht aus Unrechtsgrenzen. Also wenn man jede Unrechtsgrenze der letzten 100 Jahre, die verschoben wurde, dann anfängt, man muss halt, Frieden ist auch einmal ein Kompromiss, und es tickt auch, was wirklich in dieser Diskussion, also man muss auch an uns denken, es tickt für Europa tickt die Uhr bei den Gaslieferverträgen. Ne? 2024 läuft der Gasliefervertrag aus, falls wir das nicht mehr bekommen.
Die Ukrainer
haben schon gesagt, sie kündigen das und werden es nicht weitermachen. Ne? Dann geht bei uns in Europa das Licht aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann sind wir deindustrialisiert. Wir sind selber schuld.
Ja,
Österreichs Bevölkerung ist selber schuld, wenn wir deindustrialisiert werden, wenn wir verarmen, wenn wir frieren, unsere Kinder frieren. Österreich hilft, Österreich hilft pro Kopf am meisten aller Länder dieser Welt, hilft am meisten. Und ich wehre mich dagegen, dass die österreichische Bevölkerung hier hingestellt wird, als ob sie Putin-Verbündete sind. Sie helfen am meisten pro Kopf. Sie haben Menschen aufgenommen ohne Ende. Und dieses ständige Anpissen der eigenen Bevölkerung ist wirklich zurückzuweisen.
Das ist interessant, Sie sprechen von der Bevölkerung, ich spreche von der Regierung. Und die österreichische Regierung...
Ja, aber 2024 läuft die Uhr. Man kann doch nicht immer sagen, irgendwie die Moral ist da und die eigenen sollen für die Moral, sollen sie doch für die Moral krepieren und frieren. Das ist keine Einstellung.
Ich glaube, Sie haben meine Aussage nicht ganz verstanden. Ich sagte, Wladimir Putin möchte den Frieden nicht. Punkt. Er braucht den ewigen Krieg, damit er seine Zielsetzungen erreichen kann. Die einzige Konstellation.
Nein, aber man wird nicht immer, man muss ja am Frieden schließen und nicht an hundertprozentigen Krieg versuchen.
Ja, aber dazu braucht es zwei.
Wir sind nicht Kriegspartei. Wir können den Frieden nicht schließen. Wir sind nicht Kriegspartei. Wladimir Putin möchte nicht verhandeln. Das einzige Ergebnis, das er zu akzeptieren bereit wäre, wäre eine prorussische Ukraine.
Deswegen wird ja auch
die Ukraine unterstützt. Nicht
das
bekommen.
Wird er nicht kriegen.
Ganz einfach, weil das einfach nicht funktioniert und auch unvorstellbar ist.
Wissen Sie, was noch unvorstellbar ist? Dass wir noch viel mehr überziehen bei dieser Sendezeit. Und wir sind wirklich schon relativ weit drüber. Frau Scholl, meine Herren, vielen Dank für dieses angeregte Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, friedlichen und schönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder bei Links-Rechts-Mitte.